Rolle. Das will ausgerechnet das klamme Berlin jetzt ändern. Der Senat macht zumindest erste Schritte. Erstes Thema in den Nachrichten mit Tobias Mück.
Der Senat will Berlin zu einem führenden Standort der Gaming-Branche entwickeln. Das hat Wirtschaftssenatorin Giffey im rbb24-Inforadio angekündigt. Berlin konkurriere dabei mit Städten wie München und Köln. Die Branche wachse stark und werde zusätzliche Steuereinnahmen einbringen, so die SPD-Politikerin. Heute gibt der Senat bekannt, an welchem Standort das sogenannte House of Games eingerichtet werden soll. Nach rbb-Informationen ist dafür das Lux Berlin in Friedrichshain vorgesehen. Sebastian Schöbel, rbb24 Landespolitik.
Im House of Games sollen Berlins Spieleentwickler Arbeitsräume, Fördermöglichkeiten und die Chance zum Netzwerken bekommen. An den Start gehen soll das House of Games im Frühjahr 2026. Das Luxhaus war einst Heimat der Osram-Werke. Hier wurden jahrzehntelang Lampen gefertigt. Nun sollen hier große Spielefirmen und kleine Start-ups gemeinsam an den Games der Zukunft arbeiten. Das Land Berlin hat 4,6 Millionen Euro für das House of Games bereitgestellt.
Die US-Regierung entsendet weitere Soldaten nach Los Angeles, wo seit Tagen gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump protestiert wird. Dem Verteidigungsministerium zufolge handelt es sich um 2000 Mitglieder der Nationalgarde und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Am Wochenende hat Trump bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert, gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom. In Los Angeles ist es am Abend wieder zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei räumte mehrere Straßenzüge und setzte Gummigeschosse ein. Ausgelöst wurden die Proteste dadurch, dass die US-Einwanderungsbehörde bei Razzien etliche Migranten festgenommen hat. Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Bürgermeister Klitschko sprach von einem anhaltenden massiven Angriff. Er rief die Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens 3 von 10 Stadtbezirken. In Odessa im Süden der Ukraine wurde nach Behördenangaben mindestens ein Mensch getötet. Schon in der Nacht davor hatte die Ukraine eine beispiellose Angriffswelle gemeldet. Nach Angaben aus Kiew war es der größte russische Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Ist das Verbot des rechten Magazins Compact rechtens gewesen oder nicht? Mit dieser Frage befasst sich ab heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. In einem Eilverfahren hatten die Richter das Verbot zunächst ausgesetzt. Jetzt steht die endgültige Entscheidung im Hauptsacheverfahren an. Aus Leipzig Silvia Stadler.
Die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, hatte das Magazin im Sommer 2024 verboten. Zur Begründung hieß es, das Magazin richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Es werde ein völkisch-nationalistisches Gesellschaftsbild propagiert. Das Bundesverwaltungsgericht hatte dieses Verbot wenige Wochen später in einer Eilentscheidung wieder aufgehoben. Der Senat erklärte zur Begründung, in dem Magazin seien zwar durchaus Beiträge mit kämpferisch-aggressiver Grundhaltung gegenüber elementaren Verfassungsgrundsätzen erschienen. Es gebe aber Zweifel, ob diese derart prägend seien, dass ein Verbot auch mit Blick auf die Meinungs- und Pressefreiheit verhältnismäßig sei.
Fahrgäste müssen sich auf den Berliner U-Bahn-Linien 1 und 3 ab heute auf Einschränkungen einstellen. Die Linien sind bis Ende des Monats zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz unterbrochen. Svetlana Oheim, rbb24.
Bis zum 29. Juni, also knapp 3 Wochen lang, werden in dem Bereich Schwellen erneuert. Die U1 fährt in der Zeit nur zwischen Uhlandstraße und Wittenbergplatz. Die U3 zwischen Krummelanke und Spichernstraße. Dort wird ja weiter die Tunneldecke repariert. Zur Umfahrung empfiehlt die BVG die U2, Busse bzw. den Ersatzverkehr zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz.
In Schönwalde-Glien im Havelland haben in der Nacht mehrere Autos gebrannt. Im Gewerbegebiet Erlenbruch brannten unter anderem 14 Kleintransporter völlig aus. 10 weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Das hat der Einsatzleiter der Feuerwehr dem RBB gesagt. 46 Einsatzkräfte waren vor Ort. Warum es gebrannt hat, wird jetzt ermittelt. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist dicht bewölkt, von Nordwesten schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, 17 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin Eiskeller 9 Grad und in Kreuzberg 12, in Brandenburg zwischen 8 in Koschen und 14 Grad in Senftenberg. Morgen erst bewölkt, später ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken und meist trocken bei 18 bis 21 Grad. Die Zeit 8.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Sie haben es heute Morgen schon bei uns gehört im Programm. Es steht fest, das House of Games, also dieses Biotop, das Berlin der Gaming-Branche zur Entwicklung anbietet, das soll im Luxhaus untergebracht werden. Früher wurden auf dem Gelände in der Nähe der Warschauer Brücke in Friedrichshain Glühlampen gefertigt. In Zukunft soll dort Spieleentwicklern ein Licht aufgehen und dass die Erleuchtung dann in kommerziellen Erfolg umschlägt. Darauf hofft auch die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey von der SPD. Die war heute Morgen bei mir im Interview und ich habe sie als erstes gefragt, was denn ihre letzte Gaming-Erfahrung war.
Na, ich habe geworben für unser erstes E-Sports-Team Berlin und da ist eine der Kategorien League of Legends und das habe ich vor kurzem mal ein bisschen angespielt.
Okay, also Sie stecken auch, wenn es ums Spielen geht, auch ein bisschen in der Thematik, nicht nur in den wirtschaftlichen Sachen. Frau Giffey, warum ist das Luxhaus in Berlin-Friedrichshain der richtige Standort für dieses House of Games?
Naja, es ist so, dass wenn wir uns unsere Wirtschaftsstruktur in der Stadt anschauen, dann haben wir im Tech-Bereich, im Creative-Tech-Bereich, vier große Wachstumsfelder. Das ist Fintech, Greentech, Healthtech, Games. Und die Gamer sind nun mal in der City. Wir haben fast 200 Unternehmen hier in Berlin, fast 3000 Beschäftigte. Das ist schon eine Wachstumsbranche, die natürlich auch davon lebt, dass eben dort, wo das Leben tobt, und das ist rund um die Warschauer Straße der Fall, dass man dort zusammenkommt. Da sind andere schon, da sind die Startups. Wir haben über 5000 Startups in der Stadt und das ist einfach ein Hotspot. Und da geht es darum, dass man eben einen Ort findet, an dem Gründer, Investoren, auch Gamer eben zusammenkommen.
Und wenn Sie sagen, da gibt es schon andere, auch in dem Gebiet in Berlin-Friedrichshain, warum gibt der Senat da jetzt fast 5 Millionen Euro aus, um die da noch weiter zusammenzubringen? Also Sie sind doch schon da.
Naja, also man muss ganz klar sagen, wir arbeiten seit 7 Jahren daran, die Gamesbranche hier in der Stadt zu stärken. In dieser Zeit haben wir ein Wachstum von über 75% erreicht. Das ist schon auch im Vergleich zu anderen Branchen sehr, sehr hoch. Und es geht darum eben, dass wir einen Ort für Austausch schaffen, für Innovation, für Entwicklung und dass wir all den Akteuren, die hier in der Stadt zwar schon sind, aber eben noch nicht das volle Potenzial ausnutzen, einen Ort geben, der wirklich Standortentwicklung heißt. Ein One-Stop-Shop, der bundesweite Relevanz hat. Und dieses House of Games heute, wo der Standort heute offiziell bekannt gegeben wird, ist Ergebnis langjähriger systematischer Standortentwicklung. Und das heißt Innovationsstandort Berlin, das heißt eben auch Games-Metropole Nummer 1 in Deutschland. Wir sehen, dass wir Konkurrenz aus München, aus Köln haben, aber Berlin muss und wird vorne sein. Und da müssen wir was zu tun. Da können wir nicht einfach sagen, na, die sind eh schon da und das wird schon von alleine. Das ist aktive Wirtschaftsentwicklung in einer Branche, die sehr stark wächst und die natürlich auch am Ende Steuereinnahmen in die Stadt bringt.
Frau Giffey, dann sagen Sie mir mal in drei Sätzen, was genau bietet denn dieser Standort, außer dass man sagt, wir haben jetzt hier Bürofläche, wo sich diese Startups ansiedeln können?
Das Entscheidende ist, dass hier wirklich die ganze Games- und kreative Tech-Branche zusammenkommt. Es wird ein Ort sein, an dem sich Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Kultur trifft, an dem man sowohl die Start-up-Unternehmen hat, als auch etablierte Organisationen. Der Game-Verband wird da sein, Medianet Berlin Brandenburg wird da sein. Wir werden Förderinstitutionen da haben. Wir werden einen Ort schaffen, an dem Fachkräfte zusammenkommen, aber auch die interessierte Öffentlichkeit. Es wird ein Ort für die internationale Computerspielesammlung sein, die wir hier in Berlin haben. Auch das Computerspielemuseum ist Kooperationspartner. Wir werden internationale Partner wie auch Akteure hier aus der Stadt und aus dem Land haben. Die Stiftung Digitale Spielekultur ist dabei. Also viele Akteure, die am Ende dafür sorgen, Gründer, Investoren, Gamer zusammenzubringen, Fachkräfte zusammenzubringen und mehr Wert zu schaffen, als bisher das möglich ist.
Sogenannter Ankermieter ist der französische Gaming-Produzent Ubisoft. Der hat so bekannte Titel wie Far Cry oder Assassin's Creed rausgebracht. Könnte das House of Games ohne diesen Ankermieter bestehen?
Also es ist völlig klar, dass ein solches Haus natürlich Mieterinnen und Mieter braucht, große und kleine Unternehmen. Ein Ankermieter ist wichtig, aber wir haben auch an die 20 weitere, die schon interessiert sind. Das wird jetzt alles verhandelt. Wir werden die Mietverträge entsprechend unterschreiben. Heute wird der Ort bekannt gegeben und wir werden in der Planung dann Anfang 26 wirklich auch eröffnen, weil jetzt sind noch Umbaumaßnahmen nötig, die Mietvertragsverhandlungen und so weiter. Ja. Aber es ist wichtig, sowohl die Kleinen als auch die Großen dabei zu haben und auch die offiziellen Organisationen der Games-Branche, damit das auch wirklich etwas Einzigartiges in Deutschland wird, also der deutsche Games-Anlaufort, der dort entsteht.
Frau Giffey, ich frage auch deswegen, weil Ubisoft steht wirtschaftlich ziemlich unter Druck. Die haben vergangenes Jahr 17% weniger Umsatz gemacht, der Gewinn ist auch gesunken, der Aktienkurs eingebrochen, die haben 1200 Leute rausgeschmissen. Können Sie sich denn sicher sein, dass dieser Ankermieter dauerhaft das auch bleibt?
Wir müssen das House of Games und wir werden es so aufbauen, dass es eben ein zentraler Ort ist für das Berliner Ökosystem und dass es sich auch so entwickelt, dass das eben verschiedene Akteure tragen. So ist es auch angelegt und nochmal, auch der Gamesverband Deutschland ist Unterstützer. Wir haben verschiedene andere Organisationen, die mit reingehen. Sicherlich ist das ein wichtiger Mieter, aber es ist nicht entscheidend für den Erfolg des House of Games, ob dieser Mieter dann in dieser Form auch da ist, aber wir haben natürlich jetzt erstmal keinen Anlass zu vermuten, dass das nicht funktioniert, sondern wir setzen darauf, dass wir gemeinsam mit den Partnern und Akteuren da ein gutes Konstrukt hinbekommen. Daran ist sehr lange vorbereitet worden und es ist getragen von vielen Akteuren. Das ist dann das Entscheidende.
Frau Giffey, hat Berlin weiter Ambitionen, eine Computerspielmesse in die Stadt zu holen? Wenn Sie sagen, dieses House of Games soll jetzt auch nicht nur ein Berliner Standort sein, sondern einer, der quasi national ausstrahlt und Kräfte und Talente anzieht?
Natürlich wollen wir große Veranstaltungen hier in die Stadt holen. Wir haben E-Sport-Turniere hier schon in der Stadt. Wir werden jetzt mit der E-Sports Flair Foundation zusammen das erste E-Sport-Team Berlin zusammenstellen. Das werden wir auch demnächst vorstellen. Also es gibt eine Reihe von Aktionen und natürlich gehört dazu auch, dass man eben messetechnisch unterwegs ist. Wie das genau aussehen kann und ob Berlin eine Messe holen muss oder eine eigene auf die Beine bringt, das werden wir dann sehen. Aber das Entscheidende ist, dass wir hier einen neuen Anlaufort, eine neue Qualität für die Games- und Kreativtech-Branche schaffen, der am Ende dazu führt, dass wir uns als Standort für dieses Feld, das eben stark wächst, das Unternehmen in die Stadt zieht, hier auch profilieren und auch am Ende Investoren nach Berlin holen und damit einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum der Stadt leisten.
Das sagt Berlins SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Sie stellt heute den Standort des neuen House of Games in Berlin vor. Und wir vom RBB wissen schon, das House of Games kommt ins Luxhaus nahe der Warschauer Brücke in Berlin-Friedrichshain. 8:12 die Zeit. Und damit zu Thomas Hollmann, unser Kolumnist, ist mal wieder mit der Bahn gefahren und hat sich darüber nicht geärgert. Im Gegenteil, unser Hobbysoziologe hatte Spaß daran, fremde Menschen zu belauschen.
100 Sekunden Leben.
Bahnfahren ist immer wieder interessant. Nicht nur, weil sich die Bahn ständig neue Begründungen für ihre Verspätungen einfallen lässt, sondern vor allem wegen der Menschen, die hinter einem sitzen und die man deshalb nur hört und sich den Rest denken muss. Das regt die Fantasie an. Wobei ich mich dann doch umgedreht habe, um zu sehen, wer da so wohlklingende Thesen formuliert. Die Leute leben heute allgemein auf anderem Fuß, hatte der Mann gesagt, der, wie ich sah, klein und wutzelig und schon älter war. Seine Frau war ebenfalls älter, aber eher rund. Die beiden hatten ihren Sohn in Frankfurt am Main besucht und die neue Wohnung begutachtet, in die er samt Frau gezogen war. »Was wollen die mit so einer Riesenbude?«, fragte sie leicht vorwurfsvoll, woraufhin er seine Fußthese wiederholte und beteuerte, »Ich bin mit meiner Einraumwohnung zufrieden, ich will doch nicht tanzen.« Diese Aussage verwunderte mich, zum einen, weil der alte Mann offenkundig einen derart ausladenden Tanzstil pflegt, dass er dafür mindestens 2 Zimmer benötigt, vor allem aber, weil er allem Anschein nach alleine lebt, in seiner Einraumwohnung und nicht zusammen mit seiner Frau. Wahrscheinlich sind die beiden getrennt und hatten sich nur für den Besuch des Sohnes zusammengerauft und womöglich haust auch sie in einer tanzuntauglichen Bleibe. Gerne hätte ich das noch in Erfahrung gebracht, aber da rollten wir schon in Spandau ein, kurioserweise auf die Minute pünktlich. Und die beiden mussten raus, weil sie noch weiter nach Nauen mussten. Und so konnte ich sie weder nach ihrer Wohnsituation noch nach ihrem Beziehungsstatus fragen, sondern lediglich, ob ich mit dem Rollator helfen soll.
100 Sekunden Leben heute von Thomas Hollmann. 8:14 haben wir es.
RBB 24 Inforadio Sport.
Bundesliga, DFB-Pokal, Nations League, alles für diese Saison erstmal Geschichte. Der Fußball hat also erstmal Pause, könnte man meinen. Dem ist aber nicht so, denn die Club-WM steht auf dem Programm. Wer und wie und wo, das kläre ich mit unserem Fußballreporter Guido Ringel. Guido, fangen wir mal an. Was genau steht da an, Club-WM?
Ja. In den USA erstmals die neue Club-WM, das alte Format, heißt jetzt Intercontinental Cup, findet weiterhin jedes Jahr statt, aber die Club-WM überlagert alles und hier kämpfen jetzt alle 4 Jahre erstmals, es geht bis Mitte Juli, 32 Mannschaften aus allen Kontinentalverbänden, Eröffnungsspiel am 15.06. Aus Deutschland sind der FC Bayern und Borussia Dortmund qualifiziert. Grundsätzlich können pro Nation maximal 2 Mannschaften teilnehmen, gibt aber Ausnahmen. Bei besonders erfolgreichen Ländern und Clubs beispielsweise aus Brasilien sind deswegen 4 Mannschaften dabei und die USA als Gastgeber dürfen 3 senden.
Und wer sind die Favoriten und in welchem Modus wird das Ganze gespielt?
Ja, die Favoriten, sind wir ehrlich, die kommen aus Europa. Natürlich gerade frisch gekürt, der Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain, Real Madrid ist mit dabei, muss man nennen, Manchester City oder der FC Chelsea. Es fehlen auch ein paar große Namen, der FC Barcelona beispielsweise oder der FC Liverpool sind nicht qualifiziert. Und das Turnier wird im bisherigen Format einer Weltmeisterschaft der Nationalmannschaften ausgetragen. 8 Vierergruppen und die jeweils beiden besten Mannschaften kommen ins Achtelfinale. Dann beginnt die K.O.-Phase und hier wird dann entsprechend der Sieger ausgespielt.
Aus Deutschland, du hast es gesagt, ist der FC Bayern München und Borussia Dortmund dabei. Was ist von den deutschen Vertretern bei der Club-WM zu erwarten?
Naja, also die müssen auf jeden Fall in die K.O.-Phase einziehen. Alles andere wäre eine große Enttäuschung. Die Bayern haben sich sogar den Titel als Ziel gesetzt. Sie treffen in ihrer Gruppe auf Auckland City, die Boca Juniors aus Argentinien und noch Benfica Lissabon. Und zum Vergleich, der BVB bekommt es zu tun mit Fluminense, Brasilien, Mamelodi Sundowns aus Südafrika und noch ein Club aus Korea. Also da darf man dann wirklich beiden die K.O.-Phase zutrauen. Dann aber kann es wirklich knüppeldick kommen bei einem erwartbaren Verlauf, beispielsweise im Viertelfinale Real Madrid oder Paris Saint-Germain.
Die Club-WM ist ein weiterer großer Wettbewerb in einem Fußballkalender, der ja nicht arm ist an Wettbewerben. Gibt es da auch negative Stimmen?
Ja, die gibt es einige sogar. Also die Spielergewerkschaften erheben die Stimme, sagen, das ist eine immense Belastung. Die Profis werden jetzt durch dieses zusätzliche Turnier natürlich nochmal zusätzlich da strapaziert. Die nationale Liga fürchtet aufgrund der extrem hohen Preisgelder eine wachsende Lücke zwischen den Spitzenteams und dem Rest der Liga. Also die Bayern, sollten die das gewinnen, mal so als Beispiel, können rund 120 Millionen US-Dollar da kassieren. Und außerdem wird die Club-WM sozusagen angeführt, weil sie andere internationale Turniere überlagert, beispielsweise auch die Frauen-Europameisterschaft, die Anfang Juli beginnt. Und die Skepsis auch unter den Fans ist groß hierzulande und auch in den USA. Es sind noch tausende Tickets verfügbar, auch wegen teils astronomisch hoher Preise. Also da läuft nicht alles rund.
Vielen Dank. Guido Ringel war das aus unserer Sportredaktion mit einem Blick voraus auf die Club-WM. Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Da gibt's heute meist dichte Wolken. Im Verlauf von Nordwesten her schauerartigen Regen. Später vereinzelt auch Gewitter. Es ist windig bei Höchsttemperaturen von 17 bis 22 Grad. Derzeit haben wir in Berlin zwischen 11 und 13 Grad. 13 Grad haben wir auch in Potsdam und 11 Grad in Frankfurt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Tobias Mück, bitte.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Thesen und Burg Ost. Stau wegen Bergungsarbeiten, etwa 1,5 Stunden Verzögerung gerade. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Leest. Stau wegen Bauarbeiten, 10 Minuten mehr Fahrzeit. Südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Die Abfahrt Königs-Wusterhausen ist wegen Bergungsarbeiten gesperrt. A15 Richtung Dreieck-Spreewald zwischen Forst und Cottbus Süd. Stockender Verkehr wegen Bauarbeiten, plus 10 Minuten. A115 Richtung Berlin zwischen Potsdam-Babelsberg und Kreuz Zehlendorf, Stau wegen Bauarbeiten, 10 Minuten mehr Fahrzeit. Stadtverkehr Berlin, etwas Geduld brauchen Sie gerade auf der A100 Richtung Wedding ab Innsbrucker Platz, auf der A113 stadteinwärts ab Schönefeld Nord und in Prenzlauer Berg auf der Schiefebeiner Straße Richtung Prenzlauer Allee. Eine aktuelle Meldung zur Regionalbahn. Wegen einer Zugstörung kommt es auf der Linie RE2 zu Ausfällen. Sie sollten Ihre Verbindung vor Fahrtantritt überprüfen.
8:19 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Im internationalen Vergleich ist die deutsche Gaming-Branche eher klein. Die großen Videospiel-Hits werden eher von Studios in den USA, Frankreich oder Südkorea produziert. Aber die Branche wächst und deswegen hat man beim Berliner Senat Pläne. Damit beginnen die Nachrichten mit Tobias Mück.
Berlin soll nach den Vorstellungen des Senats zu einem führenden Standort der Gaming-Branche werden. Die Hauptstadt konkurriere auf diesem Feld mit Städten wie München und Köln, sagte Wirtschaftssenatorin Giffey im RBB 24 Inforadio.
Aber Berlin muss und wird vorne sein und da müssen wir was für tun. Da können wir nicht einfach sagen, na, die sind eh schon da und das wird schon von alleine. Das ist aktive Wirtschaftsentwicklung in einer Branche, die sehr stark wächst und die natürlich auch am Ende Steuereinnahmen in die Stadt bringt. Und es geht darum, dass wir all den Akteuren, die hier in der Stadt zwar schon sind, aber eben noch nicht das volle Potenzial ausnutzen, einen Ort geben, der wirklich Standortentwicklung heißt.
Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, SPD. Heute gibt der Senat bekannt, wo das sogenannte House of Games eingerichtet werden soll, nach RBB-Informationen des Lux Berlin in Friedrichshain. Dort sollen sich ab dem nächsten Jahr Gaming-Firmen ansiedeln. Dafür stellt Berlin 4,6 Millionen Euro bereit. Die US-Regierung entsendet weitere Soldaten nach Los Angeles, wo seit Tagen gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump protestiert wird. Dem Verteidigungsministerium zufolge handelt es sich um 2000 Mitglieder der Nationalgarde und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Am Wochenende hatte Trump bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert, gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom. In Los Angeles ist es am Abend wieder zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei räumte mehrere Straßenzüge und setzte Gummigeschosse ein. Ausgelöst wurden die Proteste dadurch, dass die US-Einwanderungsbehörde bei Razzien etliche Migranten festgenommen hat. Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Bürgermeister Klitschko sprach von einem anhaltenden massiven Angriff. Er rief die Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens 3 von 10 Stadtbezirken. In Odessa im Süden der Ukraine wurde nach Behördenangaben mindestens ein Mensch getötet. Schon in der Nacht davor hatte die Ukraine eine beispiellose Angriffswelle gemeldet. Nach Angaben aus Kiew war es der größte russische Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Die Bundespolizeigewerkschaft fordert, die Kontrollen an den Grenzen zurückzufahren. Es gebe keine Notwendigkeit mehr für den großen Personaleinsatz an der Grenze zu Polen und anderen Nachbarstaaten, sagte Vize-Gewerkschaftschef Ostermann dem RBB-Studio Frankfurt an der Oder. Die Zahl der illegalen Einreisen sei zurückgegangen, also könne man massiv für Entlastungen sorgen. Ostermann verwies darauf, dass die Bundesbereitschaftspolizei an den Grenzen seit mehr als 10 Jahren Dienst leiste. Dazu kämen noch Einsätze bei Fußballspielen und Versammlungen. Die Bundesregierung stellt am Vormittag den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vor. Schon jetzt ist bekannt, dass die Zahl der politisch motivierten Straftaten deutlich gestiegen ist. Hauptstadtkorrespondent Uli Haug.
In diesem Jahr steht die Präsentation des Verfassungsschutzberichts auch unter dem Eindruck des Rechtsstreits zwischen Verfassungsschutz und AfD. Das Bundesamt hatte die Partei Anfang Mai zur gesichert rechtsextremistischen Bestrebung hochgestuft. Dagegen setzte sich die AfD mit einem Eilantrag zur Wehr. Außerdem ist zu erwarten, dass der Verfassungsschutz auch weiterhin ein hohes Maß an russischer Einflussnahme in Deutschland feststellen wird. Dazu gehören neben klassischer Spionage Desinformationskampagnen und Sabotage.
In Schönwalde-Glien im Havelland haben in der Nacht mehrere Autos gebrannt. Im Gewerbegebiet Erlenbruch brannten unter anderem 14 Kleintransporter völlig aus. 10 weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Das hat der Einsatzleiter der Feuerwehr dem RBB gesagt. 46 Einsatzkräfte waren vor Ort. Warum es gebrannt hat, wird jetzt ermittelt. Fahrgäste müssen sich auf den Berliner U-Bahn-Linien 1 und 3 seit heute auf Einschränkungen einstellen. Die Linien sind bis Ende des Monats zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz unterbrochen. Auf dem Abschnitt werden die Schwellen erneuert. Auf der U3 fahren schon seit Ende Mai keine Züge mehr zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz. Bei oberirdischen Bauarbeiten wurde die Tunneldecke beschädigt, sie wird gerade repariert. Die BVG empfiehlt zur Umfahrung, die U2, Busse oder den U3-Ersatzverkehr ab Spichernstraße zu nutzen. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist dicht bewölkt, von Nordwesten schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, 17 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 11 Grad und in Kreuzberg 13, in Brandenburg zwischen 8 in Koschen und 14 Grad in Senftenberg. Die Zeit 8.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Jetzt geht's um das House of Games. Das soll kleinen und großen Entwicklerfirmen die bestmögliche Umgebung bieten, dafür neue Videospiele zu entwickeln. Und dieses House of Games ist ein zentraler Bestandteil im Plan des Senats, Berlin zur deutschen Games-Hauptstadt zu machen. Der Standort soll eigentlich heute Mittag erst bekannt gegeben werden, aber der RBB hat ihn aus Kreisen der Spielindustrie schon erfahren. Es ist das historische Luxhaus an der Warschauer Brücke in Berlin-Friedrichshain. Landespolitikreporter Sebastian Schöbel mit weiteren Details.
Das House of Games soll der Anlaufpunkt für Berlins Spieleentwickler werden. Einerseits für flexibel anzumietende Büros, andererseits für Hilfe bei staatlicher Förderung und vor allem das brancheninternen Netzwerken. Der Standort war monatelang mit strenger Geheimhaltung vorbereitet worden. Am Mittag soll er offiziell bekannt gegeben werden. An den Start gehen soll das House of Games im Frühjahr 2026 mit bis zu 15.000 Quadratmetern Fläche. Größter Einzelmieter ist der französische Games-Konzern Ubisoft, bekannt durch Spieleserien wie Far Cry und Assassin's Creed. Rund 20 weitere Firmen haben bereits Interesse angemeldet, darunter bekannte Berliner Entwicklerstudios und kleine unabhängige Firmen, die sogenannten Indies. Auch das Computerspielemuseum und die weltweit größte Videospielesammlung sollen in das House of Games einziehen. Dafür muss allerdings noch die Finanzierung geklärt werden. Das Land Berlin hat 4,6 Millionen Euro für das House of Games bereitgestellt. Das Luxhaus an der Warschauer Brücke war einst Heimat der Osram-Werke. Hier wurden jahrzehntelang Lampen gefertigt. Nun sollen hier große Spielefirmen und kleine Start-ups gemeinsam an den Games der Zukunft arbeiten.
Soweit Sebastian Schöbel zum neuen House of Games in Berlin. 8.27 Uhr am besten, 3 Minuten vor 8:30. Wir schauen in die USA, dort bleibt die Lage angespannt in der kalifornischen Metropole Los Angeles. Es gibt dort seit Ende vergangener Woche an verschiedenen Stellen Proteste gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE. Unter anderem in zivilen Wohngebieten haben die stattgefunden. US-Präsident Donald Trump hat als Reaktion auf diese Proteste bekanntlich das große Besteck rausgeholt und die Nationalgarde geschickt, wohlgemerkt unaufgefordert von der kalifornischen Regierung. Die sagt, ein solches Vorgehen heizt die ohnehin volatile Lage nur noch mehr an. Reinhard Spiegelhauer ist unser Korrespondent in Los Angeles und er hat mir heute Morgen um 7:15 geschildert, wie die Situation aktuell ist.
Also bei uns geht der Montag zu Ende und der war eigentlich relativ ereignislos. Es gab keine Ausschreitung, so wie man das am Sonntag gesehen hat, mit brennenden Autos und mit Steinen, die von Brücken auf Polizeiautos geschmissen wurde. Es lohnt sich auch an der Stelle zu sagen, diese Bilder sind natürlich die Bilder, die Donald Trump haben wollte und das waren isolierte Momente in dieser ganzen Demonstrationsgeschichte am Sonntag. Tausende haben da friedlich demonstriert und diejenigen, die da Randale gemacht haben, das waren eben genau Leute, denen es darum ging, Randale zu machen und die weniger an der Migrationspolitik oder an Donald Trump bzw. dem Umgang von Kalifornien mit Migration interessiert sind.
Jetzt heißt es, 2000 weitere Kräfte der Nationalgarde seien mobilisiert worden, um eben nach Los Angeles zu kommen. Was bedeutet das denn für die Situation in der Stadt?
Ja, das stellt die Bundesbehörden jetzt vor besondere Herausforderungen. Wir haben zumindest gehört, dass schon in der vergangenen Nacht das so war. Da waren ja erstmal nur mehrere hundert Nationalgardisten da. Die meisten kamen dann am Montagvormittag. Aber es gab wohl ein Problem, die unterzubringen. Und wo die überhaupt schlafen sollen zum Beispiel, war ein Problem. Angeblich haben die zum Teil wirklich draußen übernachten müssen. Also es gibt überhaupt keinen Grund, überhaupt die Nationalgarde hier ranzuschaffen für diese zwei oder drei Brennpunkte, die es gab. Die Polizei hat da ein bisschen gebraucht, das in den Griff zu kriegen, aber sie hat es in den Griff gekriegt, genauso wie der Gouverneur und die Bürgermeisterin das vorher gesagt haben. Hm. Klar, es ist immer gut, wenn man mehr Polizei hat, aber es war nicht notwendig, die Nationalgarde zu holen. Und die wird sich jetzt erstmal langweilen.
Und trotz dieses Einsatzes und der womöglichen Langeweile, die Sie da ansprechen, der Nationalgardisten, sollen ja auch 700 Marineinfanteristen mobilisiert werden, heißt es vom Verteidigungsministerium. Also reguläre Soldaten. Und wenn die dann im Inneren eingesetzt würden, ist das denn legal?
Also eher nicht, wahrscheinlich sagen Politikwissenschaftler und Rechtswissenschaftler. Das ist ja schon bei der Nationalgarde mindestens hoch umstritten. Die Frage ist natürlich, was die dann tatsächlich machen. Aber wenn die Straßensperren errichten würden und Zivilisten kontrollieren würden, dann wäre das höchstwahrscheinlich problematisch. Es geht ja auch gar nicht darum, dass die tatsächlich was tun sollen, sondern es geht um das Bild, es geht um die Symbolkraft. Donald Trump will Kalifornien als Failed State darstellen und will natürlich auch Angst schüren bei den Migrantinnen und Migranten. Und das ist ihm tatsächlich auch gelungen. Also die Straßen heute in den, ich sag mal, Stadtteilen oder in den Neighborhoods, die vor allem von Latinos bewohnt sind, waren zum Teil sehr, sehr leer. Da hat sich keiner auf die Straße getraut. Wer keinen legalen Aufenthaltsstatus hat, sowieso nicht. Aber auch viele, die eine Green Card haben, machen sich inzwischen Sorge, dass sie möglicherweise trotzdem abgeschoben werden, weil dafür gibt es einige Beispiele.
Herr Spieglauer, können Sie uns nochmal erklären, warum sucht Donald Trump überhaupt diesen Konflikt gerade in Kalifornien, gerade mit dem Gouverneur Gavin Newsom?
Also vordergründig geht es jetzt natürlich darum, wirklich diese versprochenen Massendeportationen mal umzusetzen. Donald Trump ist jetzt fast ein halbes Jahr im Amt und es gibt zwar jede Menge Abschiebungen, es werden Leute an der Grenze zurückgewiesen, aber bei weitem nicht in dem Maße, wie er das ursprünglich mal versprochen hat. Das wäre auch fatal, weil die Menschen werden als Arbeitskräfte gebraucht. Aber er versucht jetzt eben seiner Klientel hier den starken Mann zu zeigen und deswegen gibt es verstärkt Einsätze von ICE, also von der Migrationsbehörde des Bundes. Und deswegen eskaliert er die Situation aktuell. Das andere ist, es gibt einfach seit Jahren eine Fehde zwischen Kalifornien und Donald Trump oder eine Fehde zwischen dem demokratischen Gouverneur Gavin Newsom und Donald Trump, weil Kalifornien eben eine sehr liberale Politik betreibt, weil Kalifornien weiterhin auf Diversität setzt, weil Kalifornien menschlich mit Migrantinnen und Migranten umgeht, die duldet. Und 50-75% von denjenigen, die keinen Aufenthaltstitel haben, zahlen trotzdem Steuern. Kalifornien findet das soweit okay. Donald Trump und die MAGA-Bewegung finden das verabscheuungswürdig. Und deswegen wird dieser Konflikt auf die Spitze getrieben.
Und nochmal kurz zur Erklärung. MAGA ist die Abkürzung für Trumps Motto Make America Great Again. Einordnungen waren das von unserem Korrespondenten in Los Angeles, Reinhard Spieglauer. 8:32 Uhr, die Zeit. Vorsicht vor Betrug auf Dating-Apps oder in anderen sozialen Netzwerken. Hinter einer vielversprechenden Kontaktaufnahme, einem netten Bildchen, können kriminelle Netzwerke stecken, die an das Geld der Nutzer ran wollen. Eine Art Cyber-Mafia. Die ARD-Reporterin Angelika Henkel, Christiane Justus und Svea Eckert sind den Spuren der Täter gefolgt und haben mit Insidern und Opfern gesprochen.
Es begann mit dem Foto einer Frau bei Instagram. Und Patrick K. aus Hannover hätte nicht gedacht, dass ihn der kleine Flirt mit der schönen Unbekannten tausende Euros kosten würde.
Sie sah schon attraktiv aus, war halt asiatisch. Ich hatte es eher vielleicht Richtung China erstmal vermutet.
Sie schreiben sich über Tage. Was dann geschieht, passiert vielen Männern. Aber nur wenige trauen sich offen darüber zu sprechen. Es wird privater. Patrick K. lässt sich auf einen Sexchat ein. Auch vor der Kamera. Doch mitten im delikatesten Moment, Abbruch, ein Mann meldet sich.
Da hieß es dann nur, ich sollte jetzt entweder zahlen oder er schickt jetzt das denen zu, die Bilder und die Nachricht von der Sache.
Das peinliche, heimlich aufgenommene Video an all seine Freunde und Familie. Was Patrick K. nicht ahnt, solch und anderer Betrug wird mittlerweile im industriellen Stil betrieben. Auf der anderen Seite der Welt, in Südostasien, in Ländern wie Kambodscha oder Myanmar. Heimliche Aufnahmen zeigen, die Täter sitzen Seite an Seite vor Computern und Handys in großen Bürokomplexen. Es ist perfekt durchorganisiert. Doch die Ausmaße sind nicht das Einzige, was Sorge macht, sagt Benedikt Hofmann. Er analysiert für die Vereinten Nationen von Bangkok aus die Region.
Es gibt eine sehr enge Verbindung zwischen Online-Kriminalität und diesen Betrugszentren und dem Menschenhandel. Wir sehen, dass viele Menschen in diesen Zentren arbeiten, die dort nicht freiwillig sind, die dort gehalten werden wie Sklaven und von denen verlangt wird, andere zu betrügen, anderen das Geld abzunehmen. Und zwar unter Umständen, wie man sich das wirklich nicht vorstellen will.
Moderne Sklaverei, so nennt die UNO das, was in Südostasien passiert, aber Europa, Deutschland, betrifft. Yihao Lu aus China war so ein Cybersklave. Versprochen hatten sie ihm einen Job als Übersetzer in Thailand. Doch er wurde ins Nachbarland Myanmar gebracht und dort gezwungen, Menschen aus der Ferne reinzulegen und abzuzocken. Er berichtet von Elektroschocks und anderen Strafen für diejenigen, die nicht genug Geld machen. Videos belegen das.
Das Kartell drohte mir, wenn du nicht gehorchst, dann bestrafen wir dich. Wir foltern dich oder verkaufen dich an andere. Ich stand neben mir, dachte nur, ich bin dafür nicht gemacht. Das hier ist wie in einer Netflix-Serie oder einer True-Crime-Doku.
Moderne Sklaverei dort und abgezockte Menschen wie Patrick K. hier. Er hat seinen Fall bei der Polizei angezeigt. In der Hoffnung, das erpresste Geld zurückzubekommen oder den Tätern das Handwerk zu legen. Aber die Akte ist auch nach Monaten sehr dünn, die Ermittlungen eingestellt. Die Justiz sieht keine Chance, den weit entfernten Tätern auf die Spur zu kommen. Auch deshalb hat Patrick K. sich entschlossen, seine Geschichte zu erzählen, um andere zu warnen.
Also Vorsicht vor Betrug auf Dating-Apps und in anderen sozialen Netzwerken. Die ARD-Recherche können Sie heute Abend im Ersten sehen in einer Dokumentation um 22.50 Uhr oder schon jetzt in der ARD-Mediathek. Jetzt haben wir es 8.36 Uhr. Vorsichtig ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder zwischen Friedersdorf und Storkow liegen Reifenteile auf der Fahrbahn und außerdem gibt es hier Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
In London geht es heute weiter zur Sache. Da verhandeln weiter Vertreter der USA und Chinas über die Handelsbeziehungen der beiden weltgrößten Volkswirtschaften. Und dabei geht es um Zölle und um den Export seltener Erden, die für die Herstellung der Elektronik nötig sind, die wir alle im Alltag zu schätzen wissen. Bei mir im Studio ist Jonas Pospesch aus unserer Wirtschaftsredaktion. Jonas, klär uns nochmal auf, wer genau da in London mit wem verhandelt.
Ja, das sind sehr hochkarätig besetzte Gespräche. Für China führt Vizepremier He Lifeng die Delegation. Es ist ein sehr einflussreicher Wirtschaftspolitiker und er gilt auch als enger Vertrauter von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Auf US-Seite sind Scott Bessent, das ist der Finanzminister, und auch der Handelsminister Howard Lutnick dabei. Und angebahnt wurden die Gespräche durch ein Telefonat zwischen den Staatschefs Donald Trump und Xi Jinping. Also ist ein sehr wichtiges Treffen.
Und die drei hatten sich ja auch schon in Genf vor einigen Wochen zu diesen Gesprächen getroffen zu einer ersten Runde. Hol uns nochmal ab. Wie ist der Stand zwischen den USA und China in Sachen Handel?
Ja, das war ein ganz schönes Auf und Ab. Donald Trump hatte Zölle gegen chinesische Importe verhängt und später erhöht auf fast 150%. China hat mit Gegenzöllen geantwortet und den Export von seltenen Erden eingeschränkt. Die sind sehr wichtig für die Elektroindustrie. Und China hat auf viele ein Quasi-Monopol. Mitte Mai gab es dann, wie schon von dir erwähnt, die Gespräche in Genf mit Annäherung. Da wurden für Verhandlungen die Zölle 90 Tage lang stark reduziert. Und China wollte nicht tarifäre Gegenmaßnahmen aussetzen. Das sind dann sowas wie die Exportkontrollen für seltene Erden. Das ging Donald Trump mutmaßlich nicht schnell genug. Er eskalierte mit weiteren Sanktionen. Unternehmen sollen die KI-Chips des chinesischen Herstellers Huawei nicht verwenden, sonst drohen Strafen. Oder auch der Export von Software für das Design von Computerchips nach China wurde verboten. Gerade das könnte ein Knackpunkt für die chinesische Seite sein, den USA hier Zugeständnisse abzuringen.
Warum ist die Sache mit den Chips so ein wichtiger Punkt?
Ja, gerade die Chips für KI-Systeme gelten als Schlüsseltechnologie für die Zukunft und da haben die USA mit Unterstützung anderer westlicher Partner aktuell die Nase vorn und ungefähr eine Entwicklungsgeneration. Das hat auch der Chef von Huawei heute in einem Zeitungsinterview eingeräumt. Und diesen Vorsprung wollen die USA unbedingt verteidigen und versuchen daher immer wieder, Chinas KI-Wirtschaft auszubremsen.
Die Verhandlungen zwischen den USA und China in London, die da weitergehen, inwiefern betreffen die Deutschland und Europa?
Ja, vor allem durch eben dieses Thema Ausfuhrbeschränkung für seltene Erden. Denn die treffen auch europäische Unternehmen, auch wenn sie eigentlich gegen die USA gerichtet sind. Denn China verlangt von Unternehmen, die gesamte Lieferkette offenzulegen, wenn sie eine Exporterlaubnis haben wollen, damit nichts in die USA gelangt und das Material auch nicht in Militärtechnik landet. Wer solche Angaben nicht machen kann oder will, kriegt nichts. Immerhin, letzte Woche hat China mögliche Erleichterungen für die EU angedeutet, aber sicherlich wäre es am einfachsten, falls jetzt nach einer Einigung mit den USA diese Exportkontrollen einfach insgesamt abgeräumt werden für die seltenen Erden.
Vielen Dank, Jonas Pospesch war das aus unserer Wirtschaftsredaktion. Tesla ist der größte private Arbeitgeber in Brandenburg und kaum ein anderes Unternehmen wird so mit seinem Chef in Verbindung gebracht, wie der E-Auto-Hersteller mit seinem Chef Elon Musk. Dessen enge Verbindungen in die US-Politik, die werden von vielen Menschen kritisch gesehen, doch dem Werk in Grünheide hat all das offenbar nicht geschadet, wie unser Reporter herausgefunden hat. Seine Reportage aus Brandenburg hören Sie hier im Programm um kurz nach 9:30 oder schon jetzt auf unserer Website inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Tobias Mück.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Thesen und Burg Ost. Stau wegen Bergungsarbeiten, etwa eine Stunde mehr Fahrzeit. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Leest. Stau wegen Bauarbeiten, etwa 10 Minuten Verzögerung. Südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Die Abfahrt Königs Wusterhausen ist wegen Bergungsarbeiten gesperrt. A15 Forst Richtung Dreieck Spreewald zwischen Forst und Cottbus Süd. Stockender Verkehr wegen Bauarbeiten, etwa 20 Minuten Verzögerung. A115 Richtung Berlin zwischen Potsdam-Babelsberg und Kreuz-Zehlendorf Stau wegen Bauarbeiten, 10 Minuten mehr Fahrzeit. Stadtverkehr Berlin, etwas Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Wedding ab Innsbrucker Platz, in Schönholz auf der Provinzstraße stadtauswärts und in Prenzlauer Berg auf der Schiefelbeiner Straße Richtung Prenzlauer Allee. A113 stadteinwärts zwischen Johannisthaler Chaussee und Spätstraße ist nach einem Unfall die rechte Spur gesperrt. Es staut sich deshalb ab Schönefeld Nord, etwa 20 Minuten mehr Fahrzeit sollten Sie einplanen.
8:41 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Früher wurden hier Glühbirnen gebaut, nun sollen Spieleentwicklern ein Licht aufgehen. Im Luxhaus in Berlin-Friedrichshain soll das House of Games ein Ökosystem für die Branche bieten und Berlin in Sachen Videospiele ganz nach vorn bringen. Die Nachrichten dazu hat Tobias Mück.
Berlin soll nach den Vorstellungen des Senats zu einem führenden Standort der Gaming-Branche werden. Die Hauptstadt konkurriere auf diesem Feld mit Städten wie München und Köln, sagte Wirtschaftssenatorin Giffey im RBB 24 Inforadio. Seit Jahren arbeite der Senat daran, die Spieleindustrie in Berlin zu stärken. Die Branche wachse stark und werde zusätzliche Steuereinnahmen einbringen, so die SPD-Politikerin. Heute gibt der Senat bekannt, an welchem Standort das sogenannte House of Games eingerichtet werden soll. Nach RBB-Informationen ist dafür das Lux Berlin in Friedrichshain vorgesehen. Dort sollen sich ab 2026 Unternehmen der Games-Branche niederlassen. Dafür stellt Berlin 4,6 Millionen Euro bereit. US-Präsident Trump hat wegen der Proteste in Los Angeles weitere Soldaten in die kalifornische Metropole beordert. Konkret geht es um zusätzliche 2000 Nationalgardisten und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Trump hatte bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert, was der kalifornische Gouverneur Newsom als unnötige Eskalation bezeichnet. In den vergangenen Tagen hat es bei Demonstrationen immer wieder Ausschreitungen gegeben. Die Proteste richten sich gegen das rigide Vorgehen der Einwanderungsbehörde gegen Migranten. USA-Korrespondentin Kerstin Klein.
Die Nationalgarde, das sind Reservisten, auch Soldaten, aber eigentlich Menschen, die einem anderen Beruf nachgehen. Die Marines, das sind Berufssoldaten, das ist eine Eliteeinheit, also Männer und Frauen, die eigentlich in den Krieg ziehen. Und die sollen jetzt in Los Angeles so lange stationiert sein, bis sie von Trump versprochenen 2000 Nationalgardisten dort überhaupt ankommen. Das heißt, das ist durchaus als eine weitere Eskalation zu bewerten.
Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Bürgermeister Klitschko sprach von einem anhaltenden massiven Angriff. Er rief die Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens 3 von 10 Stadtbezirken. In Odessa im Süden der Ukraine wurde nach Behördenangaben mindestens ein Mensch getötet. Schon in der Nacht davor hatte die Ukraine eine beispiellose Angriffswelle gemeldet. Nach Angaben aus Kiew war es der größte russische Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Die Grünen haben die Bundesregierung aufgefordert, in der Asylpraxis EU-Recht einzuhalten. Das Vorgehen, Asylsuchende an der deutschen Grenze zurückzuweisen, sei besorgniserregend, sagte der migrationspolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament Marquardt im rbb24-Inforadio. Es treffe nicht zu, dass in Deutschland eine Notlage bestehe. Die Rechtslage gebe es nicht her, Gesetze außer Kraft zu setzen. Das System könne nur funktionieren, wenn sich auch Deutschland als größter Mitgliedstaat an die Regeln halte. Das Interview mit dem grünen Politiker senden wir nach diesen Nachrichten. Ist das Verbot des rechten Magazins Compact rechtens gewesen oder nicht? Mit dieser Frage befasst sich ab heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. In einem Eilverfahren hatten die Richter das Verbot zunächst ausgesetzt. Jetzt steht die endgültige Entscheidung im Hauptsacheverfahren an. Aus Leipzig Silvia Stadler.
Die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, hatte das Magazin im Sommer 2024 verboten. Zur Begründung hieß es, das Magazin richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Es werde ein völkisch-nationalistisches Gesellschaftsbild propagiert. Das Bundesverwaltungsgericht hatte dieses Verbot wenige Wochen später in einer Eilentscheidung wieder aufgehoben. Der Senat erklärte zur Begründung, in dem Magazin seien zwar durchaus Beiträge mit kämpferisch-aggressiver Grundhaltung gegenüber elementaren Verfassungsgrundsätzen erschienen. Es gebe aber Zweifel, ob diese derart prägend seien, dass ein Verbot auch mit Blick auf die Meinungs- und Pressefreiheit verhältnismäßig sei.
In Schönwalde-Glien im Havelland haben in der Nacht mehrere Autos gebrannt. Im Gewerbegebiet Erlenbruch brannten unter anderem 14 Kleintransporter völlig aus. 10 weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Das hat der Einsatzleiter der Feuerwehr dem RBB gesagt. 46 Einsatzkräfte waren vor Ort. Warum es gebrannt hat, wird jetzt ermittelt. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist dicht bewölkt, von Nordwesten schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, 17 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 13 Grad und in Adlershof 14, in Brandenburg zwischen 10 in Guben und 16 Grad in Senftenberg. Morgen erst bewölkt, später ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken und meist trocken bei 18 bis 21 Grad. Die Zeit 8.46 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio, Christoph Kober, schönen guten Morgen. Dieses Urteil wirkt nach. Asylsuchende einfach so an deutschen Grenzen zurückweisen, das ist nicht rechtens, hat das Berliner Verwaltungsgericht vor rund einer Woche geurteilt. Und die Notlage durch zu viele Asylsuchende im Land, auf die sich die Bundesregierung beruft, die sei nicht hinreichend dargelegt, heißt es von dem Gericht. Seither gibt es einiges an Stirnrunzeln in der Bundesregierung. Schließlich hatte vor allem die Union ihren Wahlkampf mit dem Versprechen der Asylwende bestritten. Ich habe über diese Gemengelage mit Erik Marquardt gesprochen. Er ist migrationspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament. Er war selber auch als Flüchtlingshelfer aktiv. Und ich habe ihn gefragt, wie er es findet, dass sowohl der Bundeskanzler als auch der Bundesinnenminister sagen, das Urteil nehmen wir zur Kenntnis, aber wir machen trotzdem erstmal so weiter wie bisher.
Ja, ich finde das nicht als Flüchtlingshelfer, sondern vor allem als jemand, der im Parlament sitzt und der an Gesetzen mitarbeitet, aber auch als Bürger höchst problematisch. Ich glaube, es ist sehr, sehr besorgniserregend, wenn die Regierung sich am Ende nicht mehr an Recht und Gesetz hält. Und das muss man in diesem Fall, glaube ich, konstatieren.
Innenminister Dobrindt will ja die Frage, ob in Deutschland jetzt eine Notlage herrscht oder nicht, beim Europäischen Gerichtshof entscheiden lassen. Er sagt, und der andere in der Regierung auch, diese Notlage ist eben da, weil die Kommunen durch die überlastet sind, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind. Was sind denn bei dieser Frage, ob nur Notlage oder nicht, für Sie die Knackpunkte?
Also es geht, glaube ich, gar nicht darum, ob ich da Knackpunkte sehe, sondern in der Gesamtdebatte darum, dass man leider sehr viel öffentlich behaupten kann, wie es auch Minister Dobrindt macht. Aber die Realität sieht einfach so aus, dass der Europäische Gerichtshof über diese Frage schon entschieden hat. Auch das Verwaltungsgericht Berlin hat sich ja auf ein EuGH-Urteil genau zu dieser Frage berufen. Und all die Begründungen, die die Bundesregierung angebracht hat in dem Verfahren, haben eben nicht annähernd irgendwie die Schwelle erreicht, dass man sagen kann, Recht und Ordnung, die Sicherheit in Deutschland ist in Gefahr, so dass man dann rechtlich am Ende einfach sagen muss, diese Notlage existiert nicht, wir sind nicht in einem Notstand, wo man jetzt Gesetze außer Kraft setzen kann. Es ist übrigens auch sehr gut, dass es da eine hohe Schwelle gibt, denn wenn Regierungen einfach behaupten können, Recht und Ordnung können wir nicht mehr anders umsetzen, als dadurch, dass wir jetzt selber entscheiden, was hier für Regeln gelten, dann sind wir eben nicht mehr wirklich in einer Demokratie.
Rund 2/3 der Befragten sagen in einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA, dass sie es richtig finden, dass der Innenminister mit diesen Zurückweisungen von Asylsuchenden an der Grenze weitermacht. Welche Rolle spielt das?
Ja, das ist eben schon relevant, da es auch einen sehr großen Willen in der Bevölkerung gibt, natürlich jetzt etwas zu ändern. Und leider die Politik dann sehr kurzfristig denkt, ach, jetzt müssen wir mal hart durchgreifen. Der Wille der Bevölkerung ist ja da, der Volkswille muss umgesetzt werden. Man muss die Dinge in solch komplexen Fragen wie Migration in Europa aber aus meiner Sicht vom Ende her denken. Wenn der größte Mitgliedstaat wie Deutschland jetzt sagt, wir halten uns nicht mehr an die europäischen Regeln, dann ist der Anreiz für andere EU-Staaten sehr gering, sich auch an die Regeln zu halten. Und dann am Ende profitiert eben nicht Deutschland, sondern andere Länder, denen es viel einfacher fällt, sich nicht an die Regeln zu halten. Wir sehen ja jetzt schon, dass Polen Menschen, die über Belarus kommen, eigentlich nicht registriert, die dann unregistriert in Frankfurt oder ankommen. Und nun kann man glauben, dass wir einen großen Zaun um Deutschland bauen können. Das würde aber nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch verheerende Folgen in Europa haben. Und ich denke, diese Fragen mitzudiskutieren, was passiert denn eigentlich, wenn ein Staat wie Deutschland sich nicht mehr an das Europarecht hält, das kommt mir bisher viel zu kurz. Und ich glaube, dass viele der Befragten, die sagen, man muss jetzt schnell reagieren, eigentlich auch gerne hätten, dass man weiterhin in der Europäischen Union im Schengen-Raum ist.
Ja, Sie sind ja Europapolitiker. Dann schauen wir mal auf die europäische Herangehensweise an dieses System. Es gibt die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, was im vergangenen Jahr beschlossen wurde, jetzt sukzessive in Kraft tritt. Was macht Sie zuversichtlich, dass Punkte wie Asylverfahren an den EU-Außengrenzen, schnellere Abschiebung, gelockerte Drittstaatenregelung, alles Punkte, die in diesem Kompromiss drin sind, dass die wirklich funktionieren?
Dieser Kompromiss wurde sehr mühsam ausgehandelt. Ich bin gar nicht so davon überzeugt, dass er große Chancen hat, umgesetzt zu werden, dass er große Chancen hat, die Situation auch maßgeblich zu verbessern.
Warum?
Aber das Ziel ist, weil ich glaube, das sind ja über 1000 Seiten Verwaltungsrecht und unterm Strich komme ich da zu dem Schluss, dass das Ziel, das System effizienter zu machen, eine bessere Verteilung der Verantwortung zu haben in Europa und die Schutzstandards aufrechtzuerhalten, dass diese Ziele eigentlich nicht wirklich im Text angelegt sind. Ich glaube, dass da zu viel Erwartung drin steckt. Aber was eine Chance ist, ist eben schon, dass man schafft, dass sich alle EU-Staaten wieder an das System, an dieses Recht halten. Also man ist da verschiedenen Staaten, die gesagt haben, ich mache jetzt hier überhaupt nicht mehr mit, entgegengekommen. Aber dass sich andere Staaten an dieses System halten, basiert eben darauf, dass alle sich daran halten, was sie an Verantwortung haben. Und zum Beispiel hat Deutschland auch im neuen, jetzt im aktuellen System die Verantwortung, wenn jemand nach Asyl fragt im deutschen Bundesgebiet, dann muss man zuallererst feststellen, welcher Staat ist eigentlich verantwortlich für dieses Asylgesuch. Und das ist nicht immer der Nachbarstaat, sondern es können auch andere Staaten sein. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt, damit man immer weiß, wer ist für eine Person verantwortlich. Und es kann aber auch ein anderer Staat sein. Aber dafür braucht es erstmal ein Verfahren. Wenn Deutschland sich jetzt schon im ersten Schritt nicht mehr an das europäische Asylsystem, also dieses Verfahren der Zuständigkeitsfeststellung hält, dann hat man ein relativ großes Problem. Das sind leider sehr komplexe Vorgänge und sehr komplexe Zusammenhänge. Die kann man jetzt nicht mal kurz im Radio darlegen. Aber grundsätzlich ist es so, dass das System nur funktionieren kann, wenn der größte EU-Mitgliedstaat sich auch an dieses System hält und nicht wie der Elefant in diesem Porzellanladen agiert.
Und genau das sehen Sie ja persönlich gerade.
Ja, ich sehe es ganz offensichtlich. Es ist ja nicht nur so, dass wir hier über eine Lappalie reden, ob wir jetzt an den Grenzen die Leute mal zurückweisen oder aufnehmen. Das ist ja eine sehr existenzielle Frage. Und ich weiß, dass das Dublin-System, das aktuell gilt, nicht besonders funktional ist. Aber zu behaupten, dass das einfach heißt, niemand sollte nach Deutschland kommen und jetzt ziehen wir das mal durch, das ist schlicht falsch. Im Dublin-System steht eben auch diese Zuständigkeitsfeststellung. Und das heißt nicht, dass das Verwaltungsgericht jetzt zum Beispiel entschieden hat in Berlin, dass die Asylsuchenden in Deutschland bleiben müssen. Das heißt nur, dass man gesagt hat, Deutschland muss erstmal ein Verfahren durchführen. Und eine Entscheidung ohne ein Verfahren, das ist eines Rechtsstaats aus meiner Sicht eben leider unwürdig.
Das sagt der migrationspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament, Erik Marquardt. Jetzt haben wir es 8:53 Uhr.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Das war eine ganz besondere Atmosphäre in Berlin vor 30 Jahren, im Juni 1995. Heiter wie in Trance, sagen fast alle, die damals in der Stadt waren. Da hatte das Künstlerehepaar Christo und Jean-Claude den Reichstag verhüllt. Fast 5 Millionen Besucher haben Rapt Reichstag, wie das Projekt offiziell damals hieß, gesehen. Und jetzt soll eine Großprojektion an dieses Ereignis erinnern, quasi eine Reichstagsverhüllung mit Licht. Unsere Kulturreporterin Regine Bruckmann war gestern Abend dabei, als diese Projektion zum ersten Mal zu sehen war. Und sie hat mir beschrieben, was genau da gezeigt wurde.
Also erstmal möchte ich sagen, das Wetter war besser als erwartet. Es hat nicht geregnet. Sie haben dann gewartet bis Einbruch der Dunkelheit und haben erst um 22 Uhr gestartet. Und sie mussten ja das Superlativ von damals ersetzen. Damals waren es 100.000 Quadratmeter silbrig glänzender Stoff und 15.000 Meter blaues Seil. Und das Superlativ heute ist natürlich die Technik. Die hatten 3 Türme aufgebaut, pro Turm 8 Beamer, 700.000 Lumen Helligkeit haben die auf den Reichstag projiziert. Der technische Leiter ist der Lichtdesigner Andreas Bölke. Der ist auch für die Kudamm-Weihnachtsbeleuchtung oder das Festival of Lights zuständig. Und er hatte diese besondere Herausforderung, die dreidimensionale Fassade zu beleuchten. Da sah man dann also zuerst so helle Lichtstreifen, die ein Raster über die Fassade gelegt haben, dann Stoffbahnen, die so langsam heruntergerollt werden. Diese Projektion steht eine Weile, der Stoff bewegt sich im Wind und am Ende fällt der Stoff locker zu Boden. Das ist natürlich alles nur eine Lichtprojektion. Das ist natürlich nicht in Wahrheit passiert. Es hat ungefähr 20 Minuten gedauert. Und dann hatte man so ein bisschen das Gefühl, ach so, das war schon alles. Und ich muss sagen, was der reale Stoff geleistet hat, kann das Licht nicht ersetzen. Das Gebäude war nicht wirklich verhüllt, sondern noch sichtbar.
Mhm. Was haben denn die anderen Leute, die Berlinerinnen und Berliner, die da dabei waren, dazu gesagt?
Die Reaktionen waren sehr gemischt. Manche waren schnell unruhig und sind schon im Laufe der ersten Projektion dann gegangen. Manche blieben aber und guckten sich das dann auch dreimal noch an.
Ja, also ich fände es noch ein bisschen schöner, wenn vielleicht auch Musik oder so da gewesen wäre. Zwischendurch war es halt sehr still. Also im Vergleich zu anderen Installationen, die ich gesehen habe, war sie vielleicht fast ein bisschen langweilig, würde ich jetzt so sagen.
Also ich war bei der Originalverhüllung nicht dabei, habe das nicht gesehen. Ich kenne nur Bilder davon. Ich finde es jetzt eigentlich ein bisschen enttäuschend, weil man das Haus eigentlich noch sehr stark drunter sieht, die ganzen Fenster, und weil es innen auch beleuchtet ist.
Ja, also manche waren sehr enttäuscht, aber die blieben, und je länger sie blieben und es dunkler wurde und das dann stärker leuchtete, umso besser gefiel es ihnen eigentlich.
Es gefällt mir sehr. Überraschungsmoment ist, wenn das dann alles so zusammenfällt.
Ja, es ist super schön. Die Farben, dass so viele Leute da sind, dass der Mond da ist, alles.
Also man muss sich vielleicht ein bisschen drauf einlassen. Der Mond ging auf, so ganz orange, das war schon schön.
Und was ist jetzt dein persönliches Fazit zu diesem Reenactment von dem, was man vor 30 Jahren da gemacht hat?
Also es ist natürlich nicht dasselbe, es ist was ganz anderes, aber es ist umsonst und draußen. Der Konzertveranstalter Peter Schwenko und der Unternehmer Roland Specker, die haben jeweils 100.000 Euro aus ihrem Privatvermögen da reingegeben. Der Rest wird von der Lotto-Stiftung und der Christo-Stiftung übernommen. Dem Besucher kostet es also nichts. Man könnte hingehen und sich von Herrn Schwenko inspirieren lassen. Der versucht also im Gespräch nochmal an die Stimmung von damals anzuknüpfen.
Dass da plötzlich 6 Millionen Leute kamen, um den Reichstag herumliefen, sich das alles angucken und ganz friedlich, fast wie benommen waren. Ich sag mal, das ist so die Atmosphäre, die ich mir jetzt wünschen würde. Ja, rauchen Sie einen Joint, bringen Sie eine Flasche Rotwein mit, setzen sich hin und genießen das.
Ja, und vielleicht gucken ja Christo und Jean-Claude von der Wolke herunter zu und sagen, ach, so schlimm ist es gar nicht. Also ganz schön.
Regine Bruckmann war das über die Großprojektion Verhüllter Reichstag. Die ist zu sehen bis zum 20. Juni, jeden Abend bis ca. 1 Uhr nachts. Und der Eintritt ist frei.
Wie schön.
Freut sich an dieser Stelle Clemens Schulze.
Richtig.
Ja, die wissenden Hörerinnen und Hörer unseres Programms werden dich an der Stimme erkannt haben. Wir sprechen über ein etwas ernsteres Thema, nämlich über das Gesundheitswesen in Deutschland. Da sagen viele, das ist am Limit, besonders die Pflegekräfte, nicht nur in den Krankenhäusern, sondern auch in den Seniorenunterkünften und in der ambulanten Pflege. Die Zahl der Kräfte reicht nicht aus, um einen steigenden Bedarf an Bedürftigen zu decken. Wie das verbessert werden kann, ist Thema bei dir, Clemens.
Genau, denn der Deutsche Pflegerat, der legt heute Forderungen vor, um die Überlastung der Pflegekräfte zu lindern und für mehr Wertschätzung des Jobs zu sorgen. Was da genau fehlt und gemacht werden sollte, das frage ich gleich die Präsidentin des Pflegerates. Sofort nach den Meldungen.
Das zu hören bei Clemens Schulze, der mich hier ablöst und in den kommenden Stunden am Mikrofon sein wird. Mein Name ist Christoph Kober. Haben Sie einen famosen und erfolgreichen Dienstag. Wir hören uns morgen wieder. Jetzt gibt's erstmal das, was auf Straße und Schiene wichtig ist, von Tobias Mück.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Thesen und Burg Ost. Stau wegen Bergungsarbeiten, etwa 1,5 Stunden Verzögerung. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Leest. Stau wegen Bauarbeiten, 10 Minuten mehr Fahrzeit. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Die Abfahrt Königs-Wusterhausen ist wegen Bergungsarbeiten gesperrt. A15 Richtung Dreieck-Spreewald zwischen Forst und Cottbus Süd. Stockender Verkehr an einer Baustelle, 10 Minuten mehr Fahrzeit. A115 Richtung Berlin zwischen Potsdam-Babelsberg und Kreuz-Zehlendorf, Stau wegen Bauarbeiten, 10 Minuten mehr Fahrzeit. Stadtverkehr Berlin, etwas Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Wedding ab Innsbrucker Platz, in Schönholz auf der Provinzstraße stadtauswärts und in Prenzlauer Berg auf der Schiefebeiner Straße Richtung Prenzlauer Allee. A113 stadteinwärts zwischen Johannisthaler Chaussee und Spätstraße ist nach einem Unfall die rechte Spur gesperrt. Es staut sich deshalb ab Schönefeld Nord und Sie sollten etwa 20 Minuten mehr Fahrzeit einplanen.
9 Uhr ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Morgen wünsche ich. Computerspiele, das ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen der Welt. In Deutschland wurden im letzten Jahr rund 10 Milliarden Euro umgesetzt. Das ist ein stabiler Wert, der aber noch gesteigert werden soll. Jedenfalls, wenn es nach dem Berliner Senat geht. Der will nämlich investieren. Die Meldung jetzt mit Tobias Mück.
Berlin soll nach den Vorstellungen des Senats zu einem führenden Standort der Gaming-Branche werden. Die Hauptstadt konkurriere auf diesem Feld mit Städten wie München und Köln, sagte Wirtschaftssenatorin Giffey im RBB 24 Inforadio.
Aber Berlin muss und wird vorne sein. Und da müssen wir was zu tun. Da können wir nicht einfach sagen, na, die sind eh schon da und das wird schon von alleine. Das ist aktive Wirtschaftsentwicklung in einer Branche, die sehr stark wächst und die natürlich auch am Ende Steuereinnahmen in die Stadt bringt. Und es geht darum, dass wir all den Akteuren, die hier in der Stadt zwar schon sind, aber eben noch nicht das volle Potenzial ausnutzen, einen Ort geben, der wirklich Standortentwicklung heißt.
Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, SPD. Heute gibt der Senat bekannt, wo das sogenannte House of Games eingerichtet werden soll. Nach RBB-Informationen das Lux Berlin in Friedrichshain. Dort sollen sich ab dem nächsten Jahr Gaming-Firmen ansiedeln. Dafür stellt Berlin 4,6 Millionen Euro bereit. Die Grünen fordern die Bundesregierung auf, in der Asylpraxis EU-Recht einzuhalten. Das Vorgehen, Asylsuchende an der deutschen Grenze zurückzuweisen, sei besorgniserregend, sagte der migrationspolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament Marquardt im RBB 24 Inforadio. Dafür gebe es keine Rechtsgrundlage.
Die Realität sieht einfach so aus, dass der Europäische Gerichtshof über diese Frage schon entschieden hat. Auch das Verwaltungsgericht Berlin hat sich ja auf ein EuGH-Urteil genau zu dieser Frage berufen. Wir sind nicht in einem Notstand, wo man jetzt Gesetze außer Kraft setzen kann. Wenn der größte Mitgliedstaat wie Deutschland jetzt sagt, wir halten uns nicht mehr an die europäischen Regeln, dann ist der Anreiz für andere EU-Staaten sehr gering, sich auch an die Regeln zu halten. Grundsätzlich ist es so, dass das System nur funktionieren kann, wenn der größte EU-Mitgliedstaat sich auch an dieses System hält und nicht wie der Elefant in diesem Porzellanladen agiert.
Erik Marquardt, migrationspolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament. Die US-Regierung entsendet weitere Soldaten nach Los Angeles, wo seit Tagen gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump protestiert wird. Dem Verteidigungsministerium zufolge handelt es sich um 2000 Mitglieder der Nationalgarde und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Am Wochenende hat Trump bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert, gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom. In Los Angeles ist es am Abend